Gleichnisse, Beispielgeschichten. Da gibt es lehrhafte Gesetzestexte, Gedichte, Gebete, Liebesgeschichten, Dramen. Manchmal gibt es aber auch so Art Krimis oder sogar Horrorgeschichten. Und eine der großen Horrorgeschichten der Bibel ist die Sintflutgeschichte. Gott lässt in einer großen Flut fast alle Menschen umkommen. Und es gab auch mal so eine Zeit in meinem Leben, da hat mich diese Geschichte doch, ja, es war für mich fast so ein bisschen so eine Anfechtung. Was ist das eigentlich für ein Gott, der so etwas tut? Und will ich an so einen Gott glauben? Aber heute will ich es mal ganz anders sagen. Genau genommen ist eigentlich nicht der Gott, der die Sintflut geschickt hat, das Problem, sondern eher, wie Gott sich danach verhält. Aber lesen wir den Text, Verse aus 1. Mose 8 und 1. Mose 9. Noah ging heraus aus der Arche mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne. Dazu alles wilde Getier, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Das ging aus der Arche, ein jedes mit seinesgleichen. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allen lebendigen Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Ja, wie verhält sich Gott nach der Sintflut? Ich habe gesagt, das ist eigentlich eher das Problem an dieser Geschichte. Und das mag jetzt ein bisschen irritieren, denn es werden ja nur lauter schöne Dinge erzählt, berichtet, was Gott nach der Sintflut tut oder sagt. Und ich möchte diese schönen Dinge Ihnen erst einmal vor Augen stellen. Vier Dinge. Erstens, bei uns Menschen ist es ja oft so, dass man einem anderen Menschen nicht so ins Herz blicken kann. Wir öffnen unser Herz nicht so oft, weil wir uns dadurch auch verletzlich machen, wenn wir jemanden zeigen, wie es ganz tief in uns drin aussieht. Aber hier dürfen wir Gott einmal ins Herz blicken. Denn es heißt, der Herr sprach in seinem Herzen. Und das finde ich doch schön. Ein Gott, der trotz seiner gewaltigen Größe sich ins Herz blicken lässt, das ist etwas Besonderes. Das zweite Schöne, was spricht er denn in seinem Herzen? Er spricht, er will nie wieder so eine Flut schicken. Er will nie mehr die Erde verfluchen. Und das trotz dessen, dass im menschlichen Herzen weiterhin das Böse lauert. Gott will nicht mehr Böses mit Bösem vergelten. Das dritte Schöne, trotz Naturkatastrophen, trotz Krankheitswellen, trotz verheerender Kriege, garantiert Gott uns Menschen und allen Lebewesen eine verlässliche Ordnung. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Unser Lebensraum ist uns damit garantiert und zugesagt. Und das vierte Schöne, Gott schließt einen Bund mit uns Menschen. Ja, auch mit allen Tieren. Ja, mit der ganzen Erde. Ein ewiger Bund, der nie mehr aufhören wird. Und als sichtbares Zeichen dafür steht der Regenbogen, der also aus biblischer Sicht noch viel mehr, eine viel größere Weite hat, als dass er nur ein Zeichen für die Vielfalt unter den Menschen wäre. Das Wort Bund ist hierbei missverständlich, weil wir denken da an ein Bündnis. Und Bündnis ist so, der eine unterschreibt und der andere unterschreibt auch. Erst dann tritt das Bündnis in Kraft. Dieser Bund Gottes ist aber genau genommen eine Setzung. Ob wir Menschen den Bund wollen, spielt gar keine Rolle. Ob die anderen Lebewesen diesen Bund wollen, spielt gar keine Rolle. Er wird gesetzt. Er wird geschaffen. Er ist da. Selbst einem Atheisten gilt das. Dem mag das vielleicht nicht schmecken oder findet es vielleicht lächerlich. Fakt ist, Gott ist dennoch sein Bündnispartner. Vier Punkte also, wie unfassbar herrlich Gott an uns handelt. Und dennoch habe ich behauptet, eigentlich ist das ein Problem. Während das Schicken der Sintflut eigentlich kein Problem ist. Warum? Weil Gott durch die Sintflut ja etwas getan hat, was wir eigentlich in jedem zweiten Kino- oder Fernsehfilm erleben. Die Bösen werden bestraft. In jedem Krimi geht es darum, dass angesichts einer bösen Tat der Täter oder die Täterin gefunden wird und zur Rechenschaft gezogen wird. Und wenn das nicht so wäre, würde man den Krimi nicht angucken. Ich weiß, dass in den 80er Jahren mal, da gab es ja diese Serie Fall für zwei, gibt es doch immer noch. Und da wurde mal eine Folge ausgestrahlt, wo der Täter nicht wirklich gefasst wurde. Und da gab es aber böse Zuschriften. Da hat man gesagt, das machen wir nicht mehr. Nein, das Gute muss siegen. Und wenn der Bösewicht erwischt ist, dann ist auch alles gut, wir fühlen uns gut. Es fühlt sich moralisch richtig an. Und letztlich macht ja Gott genau das mit der Sintflut. Die bösen, unmoralischen Menschen werden zur Rechenschaft gezogen. Die Guten jedoch werden geschützt. Das ist Noah und seine Familie. Und genau das erwarte ich ja auch von einem guten Gott. Dass er den Opfern Gerechtigkeit widerfahren lässt und die Täter zur Rechenschaft zieht. Und das ist ja auch seine Aufgabe als göttlicher Richter. Und daher ist das, was jetzt nach der Sintflut berichtet wird, eigentlich ein Skandal. Egal wie böse die Menschheit ist, heute oder in Zukunft, spielt gar keine Rolle. Gott wird sie nicht mehr dafür bestrafen. Ja, er schließt sogar einen Bund mit allen Menschen, egal wie moralisch oder unmoralisch sie sind. Und Jesus schließt auch direkt an seinen himmlischen Vater an, wenn er in Matthäus 5 sagt, euer himmlischer Vater lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Oder noch deutlicher in Lukas 6, Gott ist gütig gegenüber den Undankbaren und Bösen. Ja, das ist schon harter Tobak. Vergisst hier Gott eigentlich sein Richteramt? Wenn wir an die Jona-Geschichte denken, der Jona, der ist ja sehr verärgert darüber, dass Gott die Stadt Ninive verschont. Wahrscheinlich, weil er sich denkt, ja, also so geht das doch nicht. So können wir doch in dieser Welt nicht leben, wenn die Bösen verschont werden. Ich erinnere mich, dass ich vor vielen Jahren, das ist bestimmt schon 25 Jahre her, da hatte ich mal einen Hauskreisabend zum Thema Barmherzigkeit Gottes. Und da kamen wir auch auf die Feindesliebe zu sprechen. Und ich sagte, ja, Jesus möchte eben mit dieser Feindesliebe diesen Kreislauf von Gewalt, Böses wird immer wieder mit Bösen vergolten, durchbrechen. Mit Liebe möchte er den Feind zum Guten gewinnen. Und ich weiß noch, wie dann einer in dem Hauskreis mir ganz widersprochen hat und gesagt, das ist doch völlig weltfremd. Die Bösen werden doch immer nur lachen. Dem Bösen kann man nur mit harten Maßnahmen begegnen. Ja, wie ist das nun? Lässt Gott vor lauter Barmherzigkeit die bösen Buben einfach laufen? Und was wäre das für eine Barmherzigkeit? Nun kann man ja in der Bibel andererseits auch deutlich lesen, dass Gott ja auch, dass da auch ganz deutlich vom Gericht Gottes geredet ist. Und auch Jesus hat das getan. Das heißt, es wird einmal ein Gericht am Ende der Zeit kommen, wenn Gott diese alte Welt in eine neue verwandeln wird. Aber erst dann, so richtig befriedigend ist das doch auch nicht. Lässt Gott das hier auf der Erde so laufen? Irgendwann kommt zwar das Gericht, aber ja, hier taucht er jetzt als Richter noch nicht auf. Warum erst später, warum nicht gleich? Nun, es ist ganz deutlich. Gott will auch die Bösen nicht mehr einfach vernichten. Wir haben hier einen ganz klaren Sinneswandel Gottes. Er schließt einen Bund auch mit den Undankbaren und Bösen. Aber dennoch lässt er auf dieser Erde nicht den Bösen freien Lauf. Seine Barmherzigkeit hat oberste Priorität. Aber dennoch gibt es einige Dinge, die Gott gegen das Böse tut und getan hat. Und da möchte ich einmal drei Dinge nennen. Das erste, was er uns gibt, ist seine Gebote. Als Orientierung, aber überhaupt um zu erkennen, was gut und was böse ist. Um das Böse aufzudecken. Und wie viel weniger Böses gäbe, wenn man sich zum Beispiel an so eine ganz einfache Regel wie die sogenannte goldene Regel halten würde, die Jesus ja auch in der Bergpredigt zitiert. Was du willst, dass dir die anderen Leute tun sollen, das tu ihnen auch. Wenn du nicht willst, dass du belogen und gemobbt wirst, dann tu es auch anderen nicht. Wenn du willst, dass du gute Tage hast, dann guck doch auch, dass du anderen gute Tage tust. Willst du Freundlichkeit und Frieden, dann schenk auch Freundlichkeit und Frieden. Ich glaube, das würde schon viel Böses in unserer Welt verhindern, wenn wir Menschen nach so einer ganz einfachen Regel leben würden. Also durch seine Gebote möchte Gott das Böse hier auf dieser Erde, in dieser noch unerlösten Schöpfung eindämmen. Ein zweiter Aspekt, Gott will, dass es eine Obrigkeit gibt, eine Regierung gibt. Paulus sagt es ganz klar, die Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. Gott will also, dass es eine Regierung gibt und diese Regierung soll nicht einfach Feindesliebe üben, nein, die soll dafür sorgen, dass das Recht durchgehalten wird. Zur Not auch durch Polizei und durch Gerichte. Das ist das Zweite. Gott möchte durch die politisch Verantwortlichen das Böse eindämmen. Und der dritte Punkt ist die christliche Gemeinde, die eine Gemeinschaft in der Nachfolge von Jesus ist. Und die es ja in allen Ländern gibt. Und die Gemeinde ist ein Ort, wo das Böse mit Gutem überwunden wird. Die christliche Gemeinde soll ein Zufluchtsort sein für Menschen, deren Leben angegriffen wurde, denen Feindschaft und Lieblosigkeit begegnet. Auch die christlichen Gemeinden ist etwas, was Gott eingesetzt hat, um das Böse in dieser Welt einzudämmen. Also wir sehen, Gott tut auch einiges. Obwohl seine Barmherzigkeit über allem steht, lässt er nicht einfach den ganzen freien Lauf. Er hat sich einiges überlegt, damit das Böse hier nicht einfach triumphiert. Und dennoch bleibt seine Liebe die oberste Priorität. Er möchte eben uns Menschen nicht mit Gewalt oder durch eine Gehirnwäsche auf seine Linie bringen. Er möchte unsere Herzen gewinnen. Er will echte Ebenbilder haben und nicht irgendwelche Puppen mit Batterien drin, die zwar irgendwas machen, aber nur das, was ihnen einprogrammiert wurde. Er ist daher auch wirklich interessiert an unserem Wohl und Wehe bei jedem Einzelnen von uns. Weil wir ihm am Herzen liegen, möchte er unsere Herzen gewinnen. Und dabei ist er sehr, sehr weit gegangen. In Jesus ist er sogar Mensch geworden. Der allmächtige Gott kommt zu uns. Ganz tief nach unten in den Dreck und Schlamm. Jesus, die Liebe Gottes in Person. Und ich finde es immer wieder unglaublich genial, ich erwähne ja immer wieder diese Geschichte, die von dem Zachäus, diesem Betrüger, wie Jesus dem mit Herzlichkeit und Freundlichkeit begegnet und ihn daher gewinnt, sodass dieser Zachäus selbst herzlich und freundlich wird. Und auf einer Erde, wo doch das geschieht, wo Jesus Nachfolger täglich Zachäusse zu gewinnen suchen, mit Herzlichkeit und Freundlichkeit. Auf solch einer Erde, da lebe ich auch gerne. Trotz allem und dem vielen Bösen, was es hier gibt. Und dieser Jesus ist, also neben den Geboten, neben der Obrigkeit, neben der christlichen Gemeinde, letztlich die entscheidende Aktion Gottes, das Böse einzudämmen. Heute, aber natürlich auch in Ewigkeit. Selbst unter vielen Nichtchristen gilt Jesus als einer der ganz großen Pazifisten in der Menschheitsgeschichte, einer, der konsequent für den Frieden eingetreten ist. In der Nachfolge von Jesus wurden Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen gegründet. In der Nachfolge von Jesus entstand das Rote Kreuz, das Blaue Kreuz, das sich um Süchtige kümmert, das Schwarze Kreuz, das sich um Gefangene kümmert, die Diakonie, die Caritas, auch der erste Tierschutzverein Deutschlands war eine christliche Gründung. Dieser Jesus, das Eigentliche, womit Gott dem Bösen begegnet. Und so auf dieser Erde, aber dann auch als Tor und Schlüssel zu einer Welt, auf die wir zugehen, wo einmal nichts Böses mehr sein wird. Jesus ist sozusagen der wahre Regenbogen, der nach dem Regen wieder die Sonne scheinen lässt, der durch seine Liebe, die sich bis ins letzte Jahr am Kreuz für uns hingegeben hat, ja, durch diesen Jesus ist unsere Welt bunter und lebenswerter geworden. Und er ist auch der Garant, dass es nicht einfach ewig so weitergeht, sondern dass wirklich einmal alles neu werden wird und einmal alles gut werden wird. Ich möchte zum Schluss einen kleinen Erlebnisbericht vorlesen. Miriam Becker heißt die Frau und sie ist, um zu helfen, ins Ahrtal gefahren, wo es ja auch eine große Flut gegeben hat, wo viele Menschen ihre Häuser verloren haben, wo teilweise die Häuser auch über den Bewohnern zusammengebrochen sind durch eine große Flut. Wir wissen aber durch unseren Bibeltext, das ist nicht Gericht Gottes, sondern das ist das, was Gott eigentlich nicht will. Aber dieses Böse ist immer in dieser Schöpfung drin, rätselhafterweise. Aber es ist nicht etwas, was Gott will und daher sind wir auch aufgefordert, so gut wir es können, dagegen etwas zu tun, dieses Böse einzudämmen. In dem Medienmagazin Pro ist dieser Bericht erschienen. Ich möchte ihn einfach vorlesen, in gekürzter Form. Um 5.45 Uhr klingelt mein Wecker, viel zu früh für einen Sonntag. Wir waren gestern oder vorgestern versucht abzusagen, haben es aber nicht gemacht. Also, Frühstück packen, Wasserflaschen, feste Schuhe, Arbeitshandschuhe, Desinfektionsmittel. Getankt habe ich gestern schon. Um 7 steht meine Nachbarin vor der Tür. Eine Freundin von ihr sammeln wir auf dem Weg ein. Angemeldet haben wir uns über die Hilfs- und Missionswerke Samaritan's Purse and To All Nations. Ziemlich genau um 9 Uhr trudeln wir in der Freien Evangelischen Gemeinde Rheinbach ein. Dort warten etwa 30 bis 40 weitere Helfer auf ihren Einsatzplan und Einsatzort. Über eine App sollen wir in Verbindung bleiben. Wir melden uns als ein Team an, bekommen einen Kanister Wasserstoffperoxid, 2 Besen, 3 Schutzanzüge, 3 Schutzbrillen, 3 FFP3-Masken, Schwämme, Wurzelbürsten, 2 Pumpen mit Sprühaufsatz und eine Telefonnummer mit Adresse. Die Adresse in Altenahr finden wir schnell. Auf dem Weg dorthin werden wir still und nachdenklich. Wir sehen Bagger, LKW, großes Gerät, schwer zugängliche Straßen, Gelände aus Schlamm, die erahnen lassen, wie schön es hier wohl mal ausgesehen haben muss. Fassen können wir es nicht. Wir finden die Hausnummer 2. Eigentlich weit genug weg von der A, so denken wir. Wie wir später erfahren, war kaum etwas weit weg genug von der A, außer man wohnt weiter oben. Altenahr ist von allen Seiten von wunderschön bewaldeten Hügeln, teilweise mit Kletterfelsen umgeben. Wenn man hochschaut, ahnt man, wie schön es hier normalerweise sein muss. Was normal ist, wissen die Menschen hier vielleicht schon nicht mehr. Ein anderes Normal ist für sie jetzt Alltag. Sie müssen sich darin zurechtfinden. Irgendwie sieht es aus wie ein Rohbau. Wir wissen aber, dass es vor 5, 6 Wochen noch ein wohnliches Zuhause war und der Vater seinen Garten geliebt hat. Kurz nachdem das Wasser weg war, kamen an die 30 Helfer und haben via Eimerkette den Schlamm heraustransportiert. Abgefahren wurde der von Baggern, die von irgendwo kamen und ihn irgendwo hingebracht haben. Wer was wohin gebracht hat, ist nicht mehr wichtig. Es riecht stark nach Öl, Schlamm und auch nach Schimmel. Weitere Helfer haben später den Putz, den Boden und die Deckenverkleidung mit schwerem Gerät entfernt. Was bleibt, sind Wände, Treppen, Fenster, Heizkörper und Dach. Keinen Strom im Haus, nur den direkten Strom für die Trocknungsgeräte. die auch von irgendwoher kamen, geschenkt, geliehen, vielleicht ein oder zwei selbst gekauft. Im Keller lassen zwei Schubkarren, Eimer, Schaufeln und Schieber erahnen, wie viel hier schon gemacht wurde. Unsere Aufgabe ist es, die Wände vor Schimmel zu schützen und das Wasserstoffperoxid aufzubringen. Hat das jemand schon mal gemacht? Allgemeines Kopfschütteln. Wir schauen im Internet. Aha, so geht das. Wir verdünnen, füllen um, ziehen uns Schutzkleidung an und teilweise gleich wieder aus, weil man darin schwitzt. Nach einer Weile haben wir eine gute Routine entwickelt. Eine bürstet die Wände ab, die andere sprüht die Chemie auf, die andere arbeitet sich in die Wand ein und weiter. Zwischendurch immer wieder mal an die Luft, der Ölgeruch ist überall. Wir schaffen es noch bis in die ehemalige Küche mit angrenzendem Wohnzimmer. Zwischendrin kommen drei Frauen und fragen mich, ob ich Kaffee, Bananen oder sonst was will. Ihr seid ja nett, kommt ihr vom Versorgungszelt? Nein, wir sind privat. Sie haben einen Bollerwagen und einen Fahrradanhänger, bestückt mit großen Kaffeekannen, Milch, Zucker, Bechern, Äpfel, Bananen, Gummibärchen und selbstgebackenen Muffins. Einfach so. Wir können nur ahnen, wie lange das wohl noch dauern wird. Wir hoffen und beten, dass die Menschen klarkommen, dass sie nicht vergessen werden. Nicht von den Medien, nicht von den Politikern, nicht von den Helfern. Dass sie von Gott nicht vergessen werden, wissen wir. Wir fahren wieder zurück zur Freien Evangelischen Gemeinde Rheinbach, trinken noch einen Kaffee und sind sehr dankbar über ein richtiges Klo. Dann brechen wir gegen 17 Uhr wieder Richtung Heimat auf. Wir sind nachdenklich, erfüllt von vielen Eindrücken. Auf der Rückfahrt reden wir und wir beten. Und wir sehen einen doppelten Regenbogen. Der eine von den beiden begleitet uns einen großen Teil der Rückfahrt. Gottes Zusage, dass er uns nicht vergisst, dass nicht aufhören werden, Saat und Ernte, Sommer und Winter. Amen. Meinem Gott